Also man hat diese Spaltung herbeigeführt und noch befeuert, oder? Indem dass ein Bundesrat Berset sagt, im Herbst 21 die Impfung schützt vor Ansteckung, man kann es auch nicht weitergeben, was damals schon bereits schon mehrere Wochen oder sogar Monate, es war bekannt, dass das nicht stimmt. Er hat es trotzdem gesagt.
Mike Winiger, du hast einen neuen Dokumentarfilm über Corona gedreht. Warum sollten wir uns überhaupt damit beschäftigen? Wurde nicht schon alles gesagt?
Nein, wurde es nicht. Und es ist eigentlich im Hinblick auf diese Epidemiengesetzrevision, die der Schweiz dann bevorsteht, ab, ich nehme an, so im Herbst wird es ins Parlament kommen. Und dort wird es wahrscheinlich gut geheißen. Und dann gibt es ein Referendum, das wird höchstwahrscheinlich zustande kommen. Und dann muss dann das Volk darüber abstimmen. Und dann ist es wichtig, dass das Volk eigentlich Bescheid weiß, was besonders im Jahr 2020 passiert ist, weil das, was eigentlich die Leitmedien berichtet haben, ist nicht die vollständige Wahrheit und es bestehen einfach Lücken, die man schließen muss und das macht dieser Film.
Das ist ja inzwischen dein dritter Film zu Corona. Warum beschäftigt dich das Thema so sehr? Warum bist du so sehr von diesem Thema infiziert?
Also man muss klar sehen, das war etwas, was da geschehen ist mit diesem Lockdown. So etwas haben wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt. Und für mich war sofort klar, ja, ich muss mal abklären, ist das wirklich gerechtfertigt? Bestehen da wirklich Gründe, dass man so etwas Einschneidendes und so etwas Krasses macht? Und von dem her habe ich da relativ früh einfach mich schnell eingearbeitet und bin schnell zur Einsicht gekommen, dass das nicht gerechtfertigt war.
Du hast ja sehr intensiv das Corona-Archiv durchforstet. Was hat dich am meisten überrascht oder gar schockiert?
Also was mich wirklich am meisten überrascht hat, ist, wie eigentlich vor allem die Medien das Ganze hochgespielt haben und vor allem für massive Angsterzeugung verantwortlich sind. Also ich weise da darauf hin, auf vor allem im Schweizer Fernsehen oder es waren weltweit die Fernsehstationen, ist ein Tabubruch begangen worden. Es war eigentlich klar oder es war ein Tabu, dass man in nicht-medizinischen Sendungen Bilder aus einer Intensivstation zeigt, also die Patienten, oder? Viele Leute können sich vielleicht erinnern, wenn Sie sich an Berichte in News-Sendungen erinnern, wo es irgendwie um eine Intensivstation geht oder es ist etwas geschehen, da sind Leute in der Intensivstation und so weiter, dann sah man eigentlich immer den Arzt oder den Intensivstationsdirektor oder so, den sah man immer vor der Türe, oder? Wo steht Intensivstation? Kein Eintritt, oder? Und das wurde plötzlich gedreht und man ging mit der Kamera rein. Das ist ein absolutes Tabu, das man gebrochen hat, oder? In medizinischen Sendungen, da ist etwas anderes, da geht es um ein spezifisches Thema, die Leute werden herangeführt und dort werden aber auch meistens nicht die Patienten als solches alles gezeigt, oder? In der ganzen Breite und eigentlich in dieser schockierenden Wirkung, dass es auf die Zuschauer haben kann. Also man zeigt dann vielleicht Ausschnitte oder die Hand oder nur so oder sowas, oder? Und ich war mehrmals als Kameramann schon vorher auf Intensivstationen zum Drehen für medizinische Sendungen oder auch, ich hatte auch für Spitäler habe ich auch Filme gedreht. Und ich weiß, wie schockierend das dort ist, auch für mich, oder? Und das wurde vollständig über Bord geworfen und zur besten Sendezeit hat man die Türen zu den Intensivstationen weit geöffnet und somit eigentlich eine Massenpanik hervorgerufen.
Wie erklärst du eigentlich, dass weltweit also nahezu alle Staaten die gleichen Maßnahmen mehr oder weniger umgesetzt haben? Woher kommt dieser Gleichklang?
Ja gut, wenn man sich mit diesen sogenannten Pandemien beschäftigt, dann findet man relativ schnell im Netz, wenn in den vergangenen 25 Jahren Pandemieübungen, die durchgeführt worden
Planspiele.
sind, Planspiele. Wenn man dort schaut, wer dann eigentlich zu diesen Planspielen eingeladen wurde, dann waren es keine Epidemiologen oder Mediziner, es waren Politiker, Regierungsmitglieder, NGOs, die dort waren. Es waren die Medien vor allem. Und dort kann man sehen, wenn man kann sich das diese Videos anschauen, weil die haben ja dann wirklich geprobt. Die haben auch solche Sendungen aufgezeichnet, wo sie ein Szenario eines Virus, der jetzt da kommt, durchgespielt haben und dann haben sie Sendungen aufgezeichnet. Und es war genau gleich wie bei Corona. Also man hat das geübt. Und es ging nie um Gesundheit oder Medizin. Es ging immer um Einschränkung von Grundrechten und nichts Medizinisches. Also es ging schon immer um das. Also man hat das geübt, oder? Und ich denke, das hat sicher einen Einfluss gehabt auf diesen Gleichschritt, den dann die Länder eigentlich eingenommen haben, oder? Und es gibt ja diese Aussage von Daniel Koch in meinem ersten Film, den ich zusammen mit Reto Brennwald gemacht habe, wo er gesagt hat, ja, ich bin auch der Meinung, dass wenn es nicht in China begonnen hätte, einem totalitären Land, das totalitäre Maßnahmen angeordnet hat, dann wäre es in der restlichen Welt nicht so rausgekommen, oder? Dem widerspricht Michael Esfeld im Interview für meinen Film, ich habe es nicht reingenommen, aber er sagt ganz klar, nein, das waren von der westlichen Welt, waren das bewusste Entscheidungen, weil man hat bereits gesehen, dass es nicht diese Katastrophe ist, was man von den Bildern aus China irgendwie mitbekommen hatte. Und man hat trotzdem diese Lockdowns eingeführt. Also es waren bewusste Entscheidungen, wir machen jetzt einen Lockdown. Auch wenn, das ist zum Beispiel schön in den RKI-Protokollen dokumentiert, es gibt in Deutschland eine Statistik, die die schweren Atemwegsinfektionen, die hospitalisiert werden, aufzeichnet. Das haben sie schon jahrelang, konnte man alles auch schauen zu dieser Zeit. Und da sah man, dass diese schweren Infektionen in den Spitälern bereits massiv rückläufig waren, als sie am 22. März den Lockdown einführten. Also es war eine bewusste Entscheidung. Und einfach, dass man macht, was der andere macht, ist nicht die Erklärung, die wirklich greift, oder?
Und dann unter allen Ländern, die Lockdowns eingeführt haben oder die Zertifikatspflicht oder die Maskenpflicht, da gab es ja auch einen Ausreißer, nämlich Schweden. Ihr habt ja den damaligen Staatsepidemiologen Anders Tegnell interviewt. Auch der Schweizer Monat hatte in unserer letzten Juni-Ausgabe von 25, wir haben ihn auch interviewt. Und meine Frage wäre, was kann die Schweiz von Schweden lernen?
Hinstehen, Rückgrat haben, Pandemieplan befolgen. Dafür ist er da. Der kam nie zur Anwendung. Und auch das Gremium, das eigentlich, wir haben eine ständige Pandemiekommission, die genau für diese Fälle vom Bundesrat gewählt wurde, zusammengestellt. Und da gibt es noch ein Interview, ich glaube, es war Januar 2020, wo das Schweizer Fernsehen die Präsidentin dieser Kommission befragt hat. Ja, so, weshalb kommen Sie da nicht ins Spiel und so? Ja, das ist schon gut, wenn das die anderen machen, oder? Also sämtliche Mitglieder von dieser Pandemiekommission müssen ausgetauscht werden, wenn es nicht schon geschehen ist. Und das müssen Mitglieder sein mit Rückgrat, die hinstehen und sagen, das ist unser Job, wir wurden dafür gewählt. Und das ist nicht geschehen, oder? Und das ist ganz klar. Hinstehen, Pandemieplan befolgen, Rückgrat zeigen. Egal, was rundherum passiert, oder? Und für mich ganz wichtig, das, was Tegnell gemacht hat und Schweden, er gab nur Empfehlungen aus. Es war nie eine Pflicht für irgendetwas. Es sind Empfehlungen, die haben ihre Bevölkerung für voll genommen. Sie haben der Bevölkerung etwas zugetraut und Verantwortung übergeben. Und das hat ihnen die Bevölkerung gedankt. Er sagt in meinem Film, sie haben vor dem Gesundheitsministerium, also dem BAG in Schweden, hatten sie Unmengen von Blumen, die dort deponiert wurden als Dank. Und das zeigt schön eigentlich, dass die Bevölkerung ist mündig. Sie kann selber entscheiden und man kann ihnen etwas zutrauen. Das ist hier nicht geschehen, oder?
Ist das Vertrauen der schwedischen Bevölkerung gestiegen? Also im Vergleich zu anderen Staaten, wo das Vertrauen eher gesunken ist.
Auf
Was
jeden
ist deine Einschätzung?
Fall. Auf jeden Fall. Also er hatte auch die Rückendeckung von der Politik. Es ist ja dann so auch ein Narrativ hier in den westlichen Medien gestreut oder einfach in den Medien gestreut worden, dass Tegnell, wenn eine Pandemie ausgerufen wird, wie er ist dann einfach die Nummer eins. Er ist fast wie der einfach sagt, was geschieht. Also die Regierung ist außen vor. Das stimmt nicht. Das habe ich ihn explizit gefragt. Hätte die Regierung sagen können, nein, wir sind mit Ihnen nicht einverstanden, wir haben kein Vertrauen für Sie, wir machen jetzt selber oder wir setzen jemand anderen ein, wir setzen Sie ab. Dann hat er mir gesagt, ja, das hätten Sie können. Aber Sie hatten Vertrauen in mich. Und ja, wie gesagt, die Studie über die Übersterblichkeit der ganzen Corona-Zeit im Lancet zeigt, dass Schweden am besten abgeschnitten hat und die Schweiz hatte doppelt so viel Tote zusätzlich in dieser Zeit als Schweden, oder? Mhm. Und das zeigt es einfach, er hat es richtig gemacht. Mhm.
Oder der Dokumentarfilm The Hype war ja eine große Abrechnung mit den Corona-Maßnahmen. Aber gab es eine Maßnahme, die aus deiner Sicht sinnvoll war in der Schweiz?
Also ich denke, es ist doch absolut normal, dass wenn man eine Grippe oder einen Schnupfen oder so hat, dass man vielleicht nicht die alten Verwandten im Altersheim besuchen geht, oder? Mhm. Aber das ist etwas, was die Menschen von mir aus gesehen so oder so machen. Also die Menschen wissen das. Also man muss dann nicht einfach die Altersheime schließen, dass niemand mehr kommen darf, oder? Also das macht sicher Sinn, dass wenn man krank ist oder so, dass man, währenddem man sich krank fühlt, bleibt man zu Hause und besucht sicher nicht irgendwelche Leute, die vulnerabel sind, oder? Mhm. Also es ist eigentlich das Normalste der Welt. Und von dem her, das ist sicher eine, aber es ist für mich eben keine Maßnahme, weil es geschieht von selber, oder? Und das, was mich gestört hat, ist einfach dieses Totalitäre. Ich bin gegen totalitäre Sachen. Man soll den Leuten etwas empfehlen und sagen, es macht Sinn, dass man vielleicht jetzt und so weiter, oder? Mhm. Und viele Sachen von dem, das wissen die Leute bereits und machen es eigentlich automatisch, oder? Mhm. Von dem her, das macht sicher Sinn, oder? Aber wie man es gesehen im Film, also die Masken haben überhaupt nichts gebracht, oder? Und diese Sachen, also ja, man muss den Film schauen, dann sieht man's. Und es ist nicht in dem Sinn eine Abrechnung. Für mich ist Abrechnung schon wieder ein negativ konnotierter Ausdruck. Und das ist eigentlich falsch. Ich zeige ganz nüchtern mit Evidenz. Das heißt, Evidenz ist der Beweis, ob eine Behandlung oder etwas, das man eben der Bevölkerung auferlegt und sagt, ihr müsst jetzt das und das machen, ob diese Behandlung wirkt oder eben nicht. Das ist Evidenz, also der Beweis, oder? Und ich arbeite genau mit diesen Beweisen, die bei praktisch allen Maßnahmen nicht erbracht worden sind. Also die Maßnahmen haben nichts gebracht, oder? Und von dem her ist das nicht eine Abrechnung oder eine Schuldzuweisung oder so, nicht im geringsten, oder? Also ich fülle die Lücken auf, die die Menschen brauchen, die Wissenslücken, damit sie sich wirklich eine eigene Meinung bilden können, oder? Und das finde ich im Hinblick auf diese Epidemiengesetzrevision extrem wichtig, mhm, weil diese Maßnahmen, die sollen alle in dieses Gesetz eingebaut werden, auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden, damit sie umso einfacher von der Regierung angeordnet werden können, oder? Mhm. Also es wird mit dieser Revision wird es sogar möglich sein, dass der Bundesrat in der normalen Lage, wir haben drei Lagen, normal, besonders, außerordentlich, bereits in der normalen Lage, so wie wir jetzt hier sind, das ist die normale Lage, mhm, kann er sagen, okay, in Zürich haben wir im Abwasser, da hat ein Test was angeschlagen, oder? Mhm. Zürich muss jetzt Maskenpflicht angeordnet werden, ihr müsst jetzt Masken tragen, oder? Mhm. Und solche Sachen, das finde ich, das ist definitiv nicht gut.
Mhm. Mhm. Gab es irgendwelche Aspekte seitens der Corona-Maßnahmenkritiker, die falsch waren? Woran lagen die Maßnahmenkritiker falsch, beispielsweise?
Also ich muss sagen, ich habe mich nicht jetzt speziell mit all diesen Maßnahmenkritiker in dem Sinn, die Vorstöße und so, die sie gemacht haben, befasst. Aber grosso modo kann man wirklich sagen, und ich komme da zurück auf diesen Artikel von Miloš Matušek in der NZZ. Es war nicht ein Artikel, es war eine Kolumne, die er gemacht Titel hat.
Covidioten war.
Genau. Ja. Und da hieß es, was, wenn die Covidioten, ist nicht, ich, genau, ich zitiere einfach nach, sinngemäß. Was, wenn die Covidioten am Ende Recht haben? Und hier müssen wir einfach zugeben, ja, sie hatten Recht. Also ich war mit meiner Kamera als Journalist, habe ich die ersten Demonstrationen auf dem Berner Bundesplatz, das war vielleicht Ende März 2020, ging ich hin mit der Kamera und habe das einfach gedreht, dieses Material, weil ich gewusst habe, ich werde irgendeinen Film drehen. Und dann vielleicht kann ich dieses Material auch gebrauchen, ich habe es dann, oder? Und so weiter. Und ja, da waren vielleicht 15 oder 20 Leute, die sind gekommen und da, das waren schon spezielle Personen, das muss ich sagen, oder? Die hatten so Plakate und so und auch selber gebastelte Hüte mit Alufolie und so, oder? Sehr auffällig und die sind da vor das Bundeshaus gestanden, oder? Und da war noch keine Polizei eigentlich, die hatten ein gewähren lassen, oder? Und das waren, ich sage es mal, die wurden dann als Covidioten bezeichnet, oder? Aber im Nachhinein muss man sagen, diese Menschen haben das von Anfang an begriffen, oder? Und ich habe da Verständnis, dass Leute, die dann vielleicht zwei Doktortitel haben, an der ETH studiert haben und so weiter, oder zugeben müssten, ja, ich habe mich in die Irre führen lassen. Aber der Mensch, der da mit dem selber gebastelten Aluhut auf dem Bundesplatz stand, Ende März, der hat es eigentlich durchschaut, von Anfang an. Und das ist schon schwierig, da habe ich Verständnis, oder?
Was mir aufgefallen ist beim Dokumentarfilm, das Covid-Zertifikat kam ja, wurde gar nicht thematisiert, obwohl inzwischen die Evidenz sehr deutlich ist, dass das Zertifikat, dass, wenn man geimpft ist, dass man nicht geschützt ist vor einer Ansteckung. Weshalb wurde das nicht beleuchtet?
Also das ist eine bewusste Entscheidung. Die Problematik mit dem Zertifikat und das dann auch mit dieser mRNA-Behandlung zusammenhing, das war für mich dann eigentlich der definitive Spaltpilz und der wurde aktiv gefördert von der Politik, oder? Also man hat diese Spaltung herbeigeführt und noch befeuert, oder? Indem das ein Bundesrat Berset sagt, im Herbst 21 die Impfung schützt vor Ansteckung, man kann es auch nicht weitergeben, was damals schon mehrere Wochen oder sogar Monate, es war bekannt, dass das nicht stimmt, er hat es trotzdem gesagt. Und das Zertifikat ist klar, das Zertifikat hat den Druck auf die Bevölkerung erhöht, dass sie sich impfen lassen, oder? Da sind wir wieder bei diesem Totalitären, oder? Und es ist ja auch erstaunlich, dass der Berset sagte ich glaube, es war Mai 2021 bei einer Pressekonferenz, es ist klar, wenn sich alle Leute geimpft haben, die das wollen, dann hören wir mit diesen Maßnahmen auf. Das findet man, kann man nachhören, oder? Und man sieht, wie einfach da, was kümmert mich, was ich gestern gesagt habe, oder? Und das finde ich, das ist schon gravierend, oder? Also, weil es geht hier nicht irgendwie um irgendeine Lappalie. Es geht hier um was Größeres, oder? Und ich habe diese Impfung rausgelassen, weil es geht wirklich ums Jahr 2020 und man muss das Pferd von vorne aufzäumen. Also wir müssen ganz am Anfang beginnen und überprüfen, gab es überhaupt im März 2020 eine außerordentlich Gesundheitsnotlage, die all diese Maßnahmen und Eingriffe gerechtfertigt, oder? Und das beleuchte ich mit meinem Film. War das wirklich gegeben, oder? Alles, was dann kam, wurde begründet. Ja, wir hatten so eine große Gefahr, es ist so schlimm und so, wir müssen diese Maßnahmen machen. Und
Deswegen der Untertitel 2020 Revisited.
revisited und dann ein Blick zurück einerseits, also auf das Jahr 2020. Wir gehen schauen, gab es wirklich diese riesige Notlage oder vielleicht eben auch nicht. Und wir schauen dann aber trotzdem nach vorne auf diese Epidemiegesetzrevision, weil diese Maßnahmen dort alle reinkommen sollen, die begründet worden sind. Wir haben im Frühling 2020 eine außerordentlich Gesundheitsnotlage gehabt.
Zu Wort im Dokumentarfilm kam auch der deutsche Medienwissenschaftler Michael Mayn. Thematisiert wurde auch die Trusted News Initiative. Kannst du ein paar Worten davon erzählen? Was ist diese Initiative und welche Rolle spielt beispielsweise das SRG?
Also sind sehr viele Leute sind erstaunt, wenn sie das zum ersten Mal erhören aus dem Film, weil die meisten haben überhaupt kein Kenntnis. Also diese Trust News Initiative, die wurde im Jahr 2019 von der BBC gegründet. Und das ist Originalkommentar, ein Zensurinstrument, Originalkommentar von Michael Mayne, ist ein Zensurinstrument der großen Meinungsfabriken der westlichen Welt. Und dort drin sind einerseits die großen Nachrichtenagenturen, es sind die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, es sind aber auch große Medien wie zum Beispiel Washington Post und so weiter und dann eben auch die Digitalplattformen, also Meta, Apple, Google und so weiter. Und die SRG ist dort Mitglied, weil sie Mitglied in der European Broadcasting Union ist, in der EBU, also der Vereinigung der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten in Europa, ist sie Mitglied. Und entscheidend zu wissen ist, dass diese Trusted News Initiative hat im März 2020 entschieden und auch ihren Mitgliedern und Unterzeichnern sicher mitgeteilt, ab jetzt veröffentlichen wir nichts, das dem Corona-Narrativ, der Corona-Erzählung zuwiderlaufen könnte. Und das ist absolut vom Timing her passt es perfekt mit diesem Umschwung, den es gab im März 2020, wo zum Beispiel der Virologe Drosten an einer Pressekonferenz sagte, der Regierung, das ist ein Erkältungsvirus, das wird für den Einzelnen gar kein Problem sein. Ein paar Tage später sagt er, wir werden eine Überlastung im Spitalsystem bekommen und so weiter. Und es ist auch absolut deckungsgleich mit diesem Swing, den Wolfgang Wodak erlebt hatte. Der konnte ja im ZDF noch über Corona sprechen und sagen, Coronaviren kennen wir seit langem. Es gibt jeden Winter 10 bis 15% Coronaviren in der Grippesaison. Und wenn man testet, dann findet man die auch. Der Test schlägt auf diese Coronaviren an. Und der wurde am nächsten Tag völlig gekillt, oder? Und das ist wirklich zeitlich mit dieser quasi Befehlsausgabe, dieser Trusted News Initiative, diesen Zusammenschluss deckt sich das eigentlich fast perfekt.
Kürzlich sorgte ja das Hunter-Virus in den Medien für Schlagzeilen. Das Virus ist ja in einem Kreuzfahrtschiff ausgebrochen. Also die Krankheit Princess Diamonds lässt grüßen. Ist das Hunter-Virus alter Wein in neuen Schläuchen aus deiner Sicht?
Definitiv. Also, man muss begreifen, dass wir mit dieser PCR-Technologie, mit Hilfe der Mikrobiologie, haben wir die Möglichkeit, jederzeit einen Hype auszulösen, weil wir auf irgendwas testen können, das schon immer da ist, oder? Und wenn wir genügend testen, entsteht das Bild, da ist was im Gange, da ist viel mehr, das steigt an und so weiter, oder? Und das müssen die Menschen einfach begreifen. Das zentrale Instrument ist dieser PCR-Test. Also wie kann man eine Hanta-Infektion feststellen, in Anführungszeichen feststellen, weil der PCR-Test kann keine Infektion feststellen. Nicht möglich, oder? Und da wurde auch wieder ein PCR-Test angewendet, oder? Also das ist eindeutig, sobald es um virale Erkrankungen geht, die von einem viralen Erreger ausgehen, kommt sofort dieser PCR-Test zum Einsatz. Er sagt aber überhaupt nichts aus, ob diese Person infektiös ist. Er sagt auch nicht aus, sogar wenn diese Person Symptome hat, heißt es überhaupt nicht, dass die Symptome von diesem Virus kommen, auf den ich teste, weil es gibt zum Beispiel eine Grippewelle, das ist eine Virengruppe und die machen alle die gleichen Symptome. Also es ist völlig unsinnig, auf einen einzigen Grippe-Atemwegserreger zu testen. Das bringt überhaupt nichts. Wenn schon, müsste man auf alle gängigen, das sind vielleicht so 15, 20, testen. Das kann man mit einem Test. Man macht einen Abstrich und dann wird auf alle diese getestet. Und dann sieht man, was kriegen wir, oder? Und das macht man in den Überwachungen, die Bundesämter machen für Gesundheit, also das RKI, das BAG macht es teilweise, dass in der Uni Genf ist eine solche Einheit oder eine Gruppe, die das macht, wo man einfach eine definierte Anzahl von Arztpraxen hat und die liefern jeder, der in die Arztpraxis reinspaziert und Atemwegssymptome hat, also Husten, Fieber, Heißkeit und so, der wird getestet, aber nicht, weil das jetzt besonders Sinn macht in diesem einzelnen Fall, sondern er wird getestet und das Resultat, der Abstrich, wird dann an dieses Gesundheitsamt geschickt und die machen dann einen Test, eben der auf, sagen wir, 15 bis 20 Viren anzeigt und dann hat man so ein bisschen eine Übersicht, was da so kreucht und fleucht, oder? Mhm. Für das ist der PCR-Test super. Alles andere völliger Quatsch, oder? Mhm.
Der deutsche Wissenschaftsphilosoph Michael Esfeld, der auch für uns für den Schweizer Monat geschrieben hat, hatte in eurem Film gesagt, die Schweiz sollte das Epidemiengesetz komplett streichen und aus der WHO austreten. Wie beurteilst du diese Position?
Ich würde es unterschreiben, mhm. Weil wir brauchen keine WHO. Wir sind selber in der Lage, für unsere Gesundheit hier in unserem Land zu sorgen. Also wir brauchen nicht irgendwelche Institutionen, die uns dann eigentlich sagen, wie, was und wo. Ja. Und wie gesagt, wenn man diesen Film anschaut, dann wird es einem schon klar, weil es wird, die WHO kommt auch vor und man sieht auch, was da gelaufen ist, was die eigentlich rausgelassen haben und wo man sieht, das ist, hat eigentlich mit Gesundheit relativ wenig zu tun, oder? Also wir sind selber in der Lage, das zu machen. Also ich erinnere daran, ich glaube, es sind etwa 600 Mitarbeiter, die das Bundesamt für Gesundheit hat, mhm. für ein Land mit 9 Millionen Einwohnern, oder? Also das muss genügen, für dass man selber hier für seine Gesundheit und so sorgen kann.
Also braucht es ein Epidemiengesetz? Oder welche Aufgaben muss überhaupt der Staat haben bei einer Pandemie bekämpfen aus deiner Sicht? Oder braucht es überhaupt den Staat dazu? Oder sind die Menschen und die Bürger mündig genug?
Ich finde, die Bürger sind mündig genug. Also Esfeld sagt ja dann auch, wenn irgendwas Schlimmes rumgeht, wird es so sein, dass die Leute ja gar nicht mehr aus den Häusern sich trauen. Und dann ist die Aufgabe des Bundesrates, dass er schaut, dass die es unbedingt braucht, um ein minimaler Lauf der Gesellschaft aufrechtzuerhalten, dass die überhaupt aus den Häusern rauskommen, oder? Da hat er schon recht, oder? Und also man müsste das genau überarbeiten. Man müsste, also wir haben ja das auch nicht gehabt. Dieses Epidemiegesetz kam ja erst etwa 2012 oder irgendwie sowas, oder? Also vorher hatten wir das nicht. Es gab irgendwas, das weiß ich nicht genau, was es war, aber es war extrem rudimentär und das hat gereicht, oder? Und dieses Epidemiegesetz damals kam ja auch schon wieder eigentlich im Schatten der WHO. Wurde das eigentlich eingeführt. Das kann man auch wieder sehen, dass eigentlich weltweit zu dieser Zeit in allen Ländern solche Gesetze eingeführt wurden, oder? Das ist auch schon dort so ein bisschen ein Gleichschritt, oder? Man hat wirklich, man sieht diesen Gleichschritt, oder?
Also wurde die Schweinegrippe, wie nahm man denn die Schweinegrippe als Vehikel, um das Epidemiengesetz einzuführen?
Ich glaube jetzt nicht explizit die Schweinegrippe, aber ich glaube, das, was dann eigentlich von der WHO nach der Schweinegrippe so kam, also es gibt dieses Biodefense-Geschichte, die dann immer mehr kam, oder? Und wir müssen jetzt schauen, weil da könnten dann Viren daherkommen, die vielleicht auch aus einem Labor sind und so weiter. Und da müssen wir gewappnet sein und wir müssen ein Epidemiengesetz haben, dass wir dann wirklich rasch einschreiten können und so weiter. Also es ist so ein bisschen eine Gemengelage. Man hat das alles dann einfach vermischt. Aber man sieht, dass weltweit eigentlich eben so ab 2010 in ganz vielen Ländern solche Epidemiengesetze eingeführt wurden, oder? Also das Infektionsschutzgesetz in Deutschland und so weiter. Es ist überall eigentlich das Gleiche. Und dort ist in allen diesen Gesetzen ist immer drin, wir wir befolgen, was wir orientieren uns an der WHO, oder? So.
Das BAG hat ja eine Evaluation gemacht von den Bund und Kantonen bezüglich das Krisenmanagement während der Corona-Zeit, und die Bilanz fiel also Zitat, grundsätzlich gut aus. Und auch die Covid-Taskforce, also beziehungsweise Mike Ecker hat ja der
Matthias Ecker.
Entschuldigung,
Genau.
Matthias Ecker hat ja auch dem Covid-Taskforce ein gutes Zeugnis erteilt. Ist doch alles in Ordnung? Braucht es eine Aufarbeitung?
Ist die Frage, wenn der Überprüfer gleichzeitig der ist, der die Maßnahmen quasi angeordnet hat, wird es recht schwierig, oder? Wir haben auch Tanja Stadler, die eine, also völlig abstrus, eine Genomsequenzanalyse gemacht hat über die Zeit mit diesen Viren und so. Und anhand von Genomsequenzierungen kommt sie zum Schluss, die Maßnahmen haben gewirkt und waren effizient. Ich weiß nicht, wie man irgendwie zu was sowas kommen kann über Genomsequenzierungen, oder? Aber sie hat auch so einfach ihre eigenen Maßnahmen überprüft. Also man kann generell sagen, alle Akteure, die hier drin waren, haben sich alle selber überprüft. Und
Aber das BAG hat ja eine externe Evaluation gemacht.
ja, ich glaube, die ist nicht wirklich extern gewesen. Also es sind auch Leute, die auch sonst Evaluationen im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit machen. Also die haben alle einen Interessenskonflikt. Weil wenn sie sagen würde, sie haben es nicht gut gemacht, etc., könnte es sein, dass das BAG dann sagt, ja gut, wir geben Ihnen keine Aufträge für Evaluationen mehr, oder? Und in diesen Gruppen sitzen ja auch, also das hat mir Professor Rhein-Reichenberger erzählt, also diese Evaluation, die läuft folgendermaßen. Das ist eine Ausschreibung, die das BAG macht. Also wie wenn man einen Auftrag vergibt, wenn die Stadt oder die Eidgenossenschaft einen Auftrag zum Beispiel für den Bau eines neuen Gebäudes gibt, für die Bundesverwaltung, dann schreibt sie das aus und dann holt sie Offerten rein, Konzepte und so weiter. Und dann wählt sie aus, das, was ihr am besten passt. Das genau gleiche ist dort geschehen. Man hat eine Ausschreibung gemacht. Wir möchten gerne die Corona-Maßnahmen evaluieren. Bewerben Sie sich und so weiter, oder? Aber den Auftrag an das Evaluationskomitee, wer das dann am Schluss macht, hat das BAG gegeben. Also sie haben diese Konzepte, diese Evaluationskonzepte dann ausgewählt. Ist die Frage, würden Sie den nehmen, der dann wirklich sagt, ich mache das komplett evidenzbasiert, ich folge wirklich den Richtlinien der Evidenz, ich schaue da genau hin und so weiter, oder? Ich lasse die Antwort offen, oder?
Du hast es ja schon vorher angetönt, das Epidemiengesetz. Im Film wird ja ganz am Schluss noch einen Schwenk auf die Revision des Epidemiengesetzes gemacht. Was plant eigentlich der Bundesrat konkret? Du hast ja gesagt, die Corona-Maßnahmen sind gekommen, um zu bleiben. Was steht im Gesetz konkret? Welche Maßnahmen?
Also da bin ich wirklich nicht der Experte. Dafür habe ich Andrea Staubli im Film. Aber das ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Das ist so umfangreich, oder? Aber was man sagen kann, einfach ist diese Gewaltenteilung, die da aufgehoben wird. Das ist eine extreme Machtverschiebung zum Bundesrat hin, zur Regierung, der dann einfach anordnen kann, oder? Und das widerläuft einfach unsere direktdemokratischen Grundordnung, oder? Und das darf in dem Sinn nicht sein, oder? Deshalb muss man da wirklich genau hinschauen und auch eben, waren diese Maßnahmen wirklich wirksam? Es geht darum, oder? Also schon das, dass man diese Maßnahmen dann in ein Gesetz baut und einfach sagt, ja, alles wunderbar funktioniert, die müssen wir jetzt da auf eine gesetzliche Grundlage stellen, damit wir die jederzeit auspacken können, oder? Und da liefert der Film wirklich die Antwort.
Die aus der Corona-Zeit sind auch enorme gesellschaftliche Gräben entstanden. Was muss aus deiner Sicht getan werden, damit diese Gräben wieder überwunden werden?
Ich denke, es ist ein langwieriger Weg. Ich hoffe, ich kann mit meinem Film einen Anstoß geben, und er ist wirklich auch für Leute geeignet, die noch nicht so in der Materie drin
Also ohne
sind,
Vorkenntnisse, ja.
ohne Vorkenntnisse, die vielleicht sogar ein bisschen Berührungsängste haben und so. Also haben wir verschiedene Leute, die den Film gesehen haben, dass ich das gut gemacht habe, dass ich die Leute durch diesen Film führe. Man sieht mich auch im Film, ich führe durch diesen Film eine Art. Und dass das wirklich für die Leute so wirklich ein an der Hand nehmen ist. Und ich zeige ihnen, ich gebe ihnen Informationen, und der Film ist eigentlich so ein Dreigestirn. Also er ist auf der einen Seite ein Lehrfilm, vor allem in der ersten Hälfte, weil ich muss den Leuten zuerst ein paar Basics beibringen, damit sie dann, was später im zweiten Teil kommt, wirklich verstehen können, oder? Deshalb ist er im ersten Teil ist er auch so ein Lehrfilm. Er ist ein investigativer Doc-Film, weil es wird recht viel ein bisschen an die Oberfläche gezerrt, was da gelaufen ist, oder im Hintergrund und so weiter. Und er ist auch Realsatire. Und das sieht man, wenn man den Film schaut.
Mark Winiger, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.